ARD. Das Wissen.
Der härteste Gegner beim Fahrradfahren ist unsichtbar: die Luft. Denn die schnellsten Sportlerinnen und Sportler sind hier nicht unbedingt die, die am kräftigsten in die Pedale treten, sondern die, die sich geschickt mit der Luft zu arrangieren wissen. Auch in anderen Sportarten, beim Fußball, Golf, Schwimmen oder Kanufahren, bei Profis wie bei Amateuren, geht es immer wieder um die Frage, wie kann man durch clevere Körperhaltung, günstige Bewegungen und windschnittige Geräte mehr Leistung herausholen? So einfach die Frage gestellt ist, so komplex ist die wissenschaftliche Suche nach Antworten.
Wie Athleten Wind und Wasser austricksen. Physik im Sport. Von Eneas Roch.
Es ist ein Tag, an dem es zählt. So richtig. Volle Konzentration gefordert im Einzelzeitfahren. Im Kampf um den Tagessieg. Genauso für die Topfahrer in der Gesamtwertung. 33 Kilometer lang ist die Strecke mit Start und Ziel in Caen. Flache, lange Geraden, ein Kurs für echte Spezialisten.
Beim Zeitfahren bei der Tour de France sieht man, wie sehr es auf Aerodynamik ankommt und wie viel Wissenschaft im Radsport steckt. Die Fahrer tragen klobige Helme, sie erinnern an Darth Vader. Und sie liegen fast auf ihren niedrigen, länglich geformten Fahrrädern. Alles nur, um geschmeidig durch die Luft zu gleiten und sie möglichst wenig zu verwirbeln, denn das bremst. Im Kampf um Sekundenbruchteile kann all das entscheidend sein. Der stromlinienförmige Helm, die günstige Körperhaltung oder das perfekt durchgestylte Fahrrad. Das sagt Entwicklungsingenieur Robert Kessler. Er arbeitet am Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten in Berlin.
Mittlerweile ist man ganz weit weg von Alu- und Stahl-Rundrohrprofilen, sondern da ist alles stromlinienförmig, da ist alles ausgefeilt.
Von den Podiumskandidaten für die Gesamtwertung am besten unterwegs, Remco Evenepoel. Die Frage, reicht es für den Olympiasieger auch zur Bestzeit? Mehr als eine halbe Minute ist Remco Evenepoel schneller. Kommt an diese Leistung noch irgendwer sonst heran?
Bestes Beispiel ist da Remco Evenepoel, der da wirklich einfach super aerodynamisch auf dem Rad sitzt, weil der sich komplett hinter seinen Armen verstecken kann und da quasi gar keinen Kopf mehr drüber steht, gefühlt zumindest. Und im Allgemeinen auch relativ klein ist. Da ist er wirklich aus aerodynamischer Sicht sehr gesegnet.
Wer schnell Radfahren will, muss sich also geschickt mit der Luft arrangieren, muss sich um Aerodynamik kümmern, die Bewegung der Luft. Lars Kalender ist Triathlon-Trainer beim Verein SV Blau-Weiß Bochum. In seiner Küche spannt er ein Fahrrad in eine Halterung, um hier auf der Stelle fahren zu können.
Die Ina hier, die war letztes Jahr noch ein Einsteiger auf dem Rennrad und ja, jetzt will sie mal sich ein bisschen verbessern.
Ich bin heute hier, um das Fahrrad mal zu testen, weil ich ein sehr günstiges Rad noch fahre und jetzt langsam umsatteln möchte und jetzt teste ich mal das Rad.
So, Ina, Schuhe an, aufs Rad.
Ina Herrmann setzt sich auf den Sattel, klickt ihre Schuhe in die Pedale und tritt los. Lars Kalender mit Kettenfett an den Händen und im Gesicht beobachtet sie. Wie strecken sich die Beine? Wie bewegt sich die Hüfte? Wohin zeigen die Knie? Wie verläuft der Rücken?
Am Anfang sitzt man in der Regel in den ersten Jahren recht aufrecht. Heißt, man ist mit der Stirnfläche sehr stark im Wind und man verschenkt natürlich gewisse Watts.
Man verschenkt Leistung, gemessen in der Einheit Watt. Leistung ist Energie pro Zeitintervall. Wenn man nicht windschnittig auf dem Rad sitzt, geht von der Leistung, mit der man in die Pedale tritt, unnötig viel dafür drauf, gegen den Luftwiderstand anzukämpfen.
Je aufrechter man sitzt, umso leichter kann man natürlich in die Pedale treten. Jeder, der ein Hollandrad fährt, weiß, ja, ist auch relativ gemütlich hier zu fahren. Wenn man sehr gedrungen sitzt und wenn man einmal die Tour de France sich ansieht, die machen sie ja richtig klein. Und dabei noch gescheit in die Pedale zu treten, das muss man über Jahre, Jahrzehnte trainieren.
Klein machen und der Luft wenig Angriffsfläche bieten, das ist die Devise. Ina Herrmann beugt sich herunter und greift in den Unterlenker, Das sind die Griffe, die bei Rennrädern von der Lenkstange nach unten abzweigen.
Na, für mich war das halt sehr ungewohnt, weil ich so halt nicht Fahrrad gefahren bin am Anfang. Und dieses wirklich sehr nah am Rad zu sein, sehr nah auch dann entsprechend an der Straße zu sein und auf einer ganz anderen Sitzposition zu sein, das musste ich halt wirklich erst üben. Und gerade wenn man dann ein bisschen schneller fährt und nicht zum Einkaufen nur fährt, sondern mal so eine Straße runter fährt mit 45, 50 km/h, dann war das für mich jetzt erstmal eine Mutprobe natürlich auch.
So wie Ina, richtig auf dem Rad zu sitzen, ist entscheidend fürs Tempo, sagt Entwicklungsingenieur Robert Kessler aus Berlin.
Die Position ist extrem wichtig. Und das ist auch mehr als die halbe Miete. Das ist wirklich das Wichtigste im Radsport in der heutigen Zeit, egal im Straßenradsport, auf der Bahn, im Zeitfahren. Das ist die Position.
Robert Kessler und seine Kolleginnen und Kollegen entwickeln für den Deutschen Olympischen Sportbund Geräte für den Spitzensport, etwa Messinstrumente. Aber auch Schlitten und Boote. Kessler arbeitet an der optimalen Form eines Rennrads. Den perfekten Kompromiss aus Windschlüpfrigkeit und Stabilität will er am Computer berechnen lassen. Ein schwieriges Vorhaben, denn wie sich ein Mensch auf einem Fahrrad bewegt und wie Luft darum herumströmt und verwirbelt, das ist hochkomplex.
Für Computerspiele oder sonst irgendwas oder irgendwelche Animationen, das geht natürlich, dass man sowas animiert. Aber darüber dann eine konkrete Berechnung laufen zu lassen, die wirklich Widerstände von dem Körper dann liefert, das ist im aktuellen Stand nicht möglich. Zumindest mit keinen mir bekannten Tools. Was auf jeden Fall eine große Krux ist in der ganzen Sache.
Die Herausforderung ist, das Rad so zu gestalten und den Fahrer so zu positionieren, dass der Fahrtwind in einem möglichst sanften, gleichmäßigen Strom herumgeleitet wird.
Es geht alles darum, quasi wie eine Robbe auszusehen, zumindest auf dem oberen Teil des Fahrrads.
Luftwiderstand entsteht beim Radfahren auf verschiedene Arten. Zum einen muss man die Luft vor einem zur Seite schieben. Dadurch entsteht vorne, an Brust, Helm, Lenker, ein höherer Druck. Gegen den muss man extra antreten. Dann strömt Luft um einen herum. Sie weicht sozusagen aus. Dazu muss sie schneller strömen. Und da, wo Luft schneller wird, sinkt ihr Druck. Es entsteht ein Unterdruck. Dieser Unterdruck zieht einen gewissermaßen nach hinten. Außerdem reiben sich Luftmoleküle an Trikot, Helm, Bein, Rahmen, einfach überall. Das zieht umso mehr Energie aus der Bewegung, je schneller man fährt. Und dann gibt es noch Wirbel. An den Ecken und Kanten des Fahrrads oder an den knittrigen Falten des Trikots kann die Luft nicht sauber und sanft vorbeiströmen. Die anliegende Strömung reißt ab, die Luft verwirbelt. Diese chaotischen Turbulenzen erzeugen kleine Unterdruckgebiete, die einen ebenfalls zurückziehen. Alles spielt eine Rolle. Wie krumm oder gerade der Rücken ist, wie breit der Lenker. Wie stark sich das Shirt wo durch Flaschen oder Funkgeräte ausbeult, selbst wie das Auto geformt ist, das hinten mit den Ersatzrädern hinterherfährt, sogar die Speichen haben einen Einfluss. Hobby-Triathlet Lars Kalender in Bochum fährt bei Wettkämpfen mit speziellen Rädern, mit dicken Felgen und kurzen Speichen.
Die Felge ist mehrere Zentimeter, in dem Fall jetzt 8 Zentimeter hochgezogen und sorgt dafür, dass der Wind mehr abgeleitet wird und nicht viel angreift und der Speicheneinfluss weniger wird. Ah, meine Frau ist leider viel zu nah, um das zu hören. Also dieser Ersatz Reifen hat 1.300 Euro gekostet, geht aber preislich problemlos noch weit nach oben. Da ist, glaube ich, der Fantasie noch keine Grenzen gesetzt. Die Arme sind auf Armschalen gelegt, sodass die Stirnfläche tiefer ist. Die Gabeln vom Reifen sind eher länglich gezogen. Es ist quasi wie ein Tragflügel und sorgt dafür, dass der Wind nicht angreift, sondern direkt abgeleitet wird und man wenig Windwiderstand hat.
Längst bestehen Rennradgestelle nicht mehr aus runden Metallrohren. Die sind viel zu ungünstig im Wind. Flache und langgezogene Formen, wie Flügel, verwirbeln weniger Luft. Sie bringen nicht nur Vorteile beim Rahmen, sagt Entwicklungsingenieur Robert Kessler.
Wenn man jetzt aber zum Beispiel Beine nur aus Tragflügelprofilen hätte, dann ist das natürlich aerodynamischer. Also wir betreuen ja auch Paraathleten, Leute, denen ein Unterschenkel fehlt. Die haben dann auch teilweise aerodynamisch geformte Prothesen, mit denen sie dann halt da in dem Fall besser oder schneller sind sogar. Also jetzt nur aus der aerodynamischen Sicht gesprochen.
Die mathematischen Gleichungen, die beschreiben, wie Gase und Flüssigkeiten strömen und verwirbeln, sind kompliziert. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Navier-Stokes-Gleichungen. Sie sind so komplex, dass sie selbst mit leistungsstarken Computern nur näherungsweise gelöst werden können. Ob die Gleichungen überhaupt immer eine exakte Lösung haben, ist eine der großen offenen Fragen der Mathematik. Robert Kessler und seine Ingenieurskolleginnen und Kollegen erhalten durch ihre Berechnungen also nur Hinweise darauf, wie die Aerodynamik am Rad funktioniert. Keine 100% genauen Antworten. Deshalb beobachten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz praktisch in einem Windkanal, wie sich Luft verhält. Das ist das tägliche Geschäft von Windingenieur Frank Kemper, Professor an der RWTH Aachen. Er untersucht häufig Miniaturnachbauten von Brücken und Hochhäusern, hat aber als Fahrradfan auch ein Rennrad in seinen Windkanal montiert. In Originalgröße.
Wir haben mit uns selber natürlich getestet, weil wir einfach Freude an dem Thema haben. Aber wir haben tatsächlich auch einen professionellen Fahrer gehabt.
In so einem Windkanal ist ein riesiger Ventilator angebracht, der bis zur Decke reicht und Luft ansaugt. In diesem Luftstrom haben Frank Kemper und sein Team mit einer Kraftmesswaage ermittelt, welche Kräfte von vorn auf einen Radfahrer wirken, das heißt, gegen welchen Widerstand er antreten muss. Hier sind zwei Größen wichtig. Zum einen der Luftwiderstandsbeiwert CD, der die Windschlüpfrigkeit des Fahrers mit seinem Rad beschreibt. Zum anderen die Fläche A, die sie dem Wind entgegensetzen. Das Produkt CD mal A gibt den Luftwiderstand von Rad und Fahrer an. Im Aachener Windkanal hat sich gezeigt, der Radfahrprofi kann tatsächlich eine windschnittigere Haltung einnehmen als die Amateure, erzählt Frank Kemper.
Die Werte waren auf jeden Fall beeindruckend, macht also schon einen deutlichen Unterschied.
Wer dem Wind wenig Angriffsfläche bietet, spart Kraft. Und wer in der Gruppe fährt.
So eine Gruppe, die miteinander unterwegs ist, da spart sogar schon derjenige, der ganz vorne fährt, so ungefähr 5% gegenüber einer Fahrt, bei der er ganz allein unterwegs wäre. Und das finde ich schon mal so erstaunlich. Und wenn man dann weiter nach hinten geht, so schon in der vierten Reihe in etwa, ist nur noch circa 50% der Leistung notwendig, die man ins Pedal bringt, um die gleiche Geschwindigkeit zu halten. Also 50%, das ist schon eine erhebliche Ersparnis. Und das liegt einfach daran, dass der Wirbelnachlauf oder der Strömungsnachlauf, wenn also der Wind den ersten Fahrer überstrichen hat, dass der dann nicht mehr so einrollen kann, wie er das sonst könnte, sondern eben über die weiteren Fahrer hinweggeführt wird. Ja, und damit ist nicht mehr ganz so viel Kraftwirkung auf der Rückseite wirksam und dadurch kommt dieser Einspareffekt.
Bei einzelnen Sportlerinnen und Sportlern rollen die Luftverwirbelungen über den Rücken direkt hinter das Rad. Sie bringen Druckschwankungen mit sich und die bremsen, sie ziehen gewissermaßen von hinten. Also, wer auch als Amateur oder Alltagsfahrer möglichst schnell mit wenig Energieaufwand unterwegs sein möchte, legt sich am besten flach auf sein Rad und fährt schön im Windschatten von anderen. Wie Profis an ihrer Haltung arbeiten und ob es sich für Laien lohnt, ein windschnittiges Rad zu kaufen, dazu später mehr.
Wir fahren auf dem See, genau. Ich mache noch das Motorboot fertig. Ihr fahrt euch einmal bitte so irgendwie bis zum...
Erst schauen wir auf eine ganz andere Sportart.
Ist was unklar?
Kriegen wir dann Technikaufgaben?
Nicht bei jeder Fahrt. Okay, ja.
Es ist früher Abend am Kemnader Stausee im Ruhrgebiet. Für die 15- bis 17-Jährigen vom Kanu-Club Viking Bochum beginnt das Training. Die Jugendlichen schultern ihre Boote und tragen sie zum Ufer. Die Kanus sind länger als ein Auto und bloß hüftbreit. Judith Mühlenkamp ist 17 Jahre alt und erklärt die Form.
Das geht einfach darum, dass man halt schneller durchs Wasser kommt, weil desto breiter das Boot ist, desto mehr Widerstand hat man im Wasser und dadurch ist man natürlich langsamer.
Wie professionelle Rennräder sind auch Kanus stromlinienförmig, bis in die kleinsten Details.
Desto länger das Boot ist, desto schneller ist es halt. Außerdem ist es halt ziemlich schmal gemacht, einfach auch, um möglichst wenig Wasserfläche auf dem Wasser zu haben, wie es geht. Außerdem ist die Spitze angepasst. Also die Spitze ist jetzt nicht einfach, dass sie gerade runter geht, sondern so eine Art Kurve, sodass das Wasser besser fließen kann. Ja, also jetzt hier zum Beispiel bei der Spitze sieht man halt, dass das hier nicht ganz gerade runter geht, damit das Boot einfach besser durchs Wasser läuft.
Ein schmales Kanu ist nichts für Anfänger.
Es ist halt einfach viel wackeliger, sich da drin zu halten. Vor allem dann auch mit der Bewegung. Das ist halt eigentlich nur hüftbreit. Und deswegen fällt man halt einfach schnell ins Wasser.
Deshalb gibt Trainer Philipp Krämer Neulingen zu Anfang immer nur eine Aufgabe.
Auch erstmal im Boot bleiben. Also damit sind alle erstmal genug beansprucht. Also normalerweise 30 Sekunden hält keiner aus.
Wenn man es schafft, im Boot zu bleiben, geht Kanufahren so.
Der Mythos beim Paddeln ist ja immer, dass man versucht, das Paddel durchs Wasser zu ziehen. Und das ist genauso wenig richtig, wie dass man beim Laufen die Füße nach hinten bewegt. In Wirklichkeit bleibt beim Laufen ja der Fuß an derselben Stelle und man bewegt sich am Fuß vorbei. Und genau dasselbe ist im Boot natürlich auch so. Man setzt das Paddel ein, das Paddel bleibt die ganze Zeit an derselben Stelle und man schiebt das Boot am Paddel vorbei.
Judith Mühlenkamp hat bei den Junior-Europameisterschaften Platz 6 erreicht. Sie verbringt in der Woche 14 Stunden hier auf dem See. Das Paddel, das sie in der Hand hält, ist gewölbt wie ein Löffel.
Das ist ein Sprinterpaddel jetzt gerade. Das hat halt einfach eine längere Fläche, aber hat halt auch ein bisschen Umfang. Das ist so ein bisschen an Flugzeugtragflächen angepasst. Also die sind ungefähr ähnlich aufgebaut. Das ist einfach dafür da, dass man schnellstmöglich durchs Wasser kommt. Je nachdem, wie man die dann halt einsetzt, haben die halt eine schöne, sag ich jetzt mal, Hydrodynamik im Wasser.
Hydrodynamik ist hier das Stichwort. Also das Strömungsverhalten des Wassers. Analog zur Aerodynamik beim Radfahren, dem Strömungsverhalten der Luft. Kanurennsport und Radrennsport sind sich in dieser Hinsicht ähnlich. Natürlich muss man kräftig sein. Aber dann geht es auch darum, sich gut mit Strömungen zu arrangieren, wenig Widerstand zu erzeugen und Wirbel zu vermeiden. Beim Kanu hat man es mit Strömungen und Wirbeln im Wasser zu tun. Das Paddel muss möglichst leicht und störungsfrei in den See und wieder heraus. Sportlerinnen und Sportler haben individuell auf sie eingestellte Paddel mit unterschiedlicher Länge und Blattform und unterschiedlichem Schaft und Winkel. Doch nicht nur das Gerät muss passen, auch die Technik. Zieht man das Paddel falsch aus dem Wasser, verursacht es einen Sog, der das Kanu bremst oder sogar nach unten zieht.
Wenn ich da jetzt zum Beispiel einen falschen Winkel habe, dann würde sich mein Paddel komisch ins Wasser reinziehen. Und dadurch kann es dann halt dazu kommen, dass ich reinfalle oder dass einfach die Kraft verloren geht. Oder auch, wenn ich halt einen falschen Winkel beim Paddeln mit meinem Körper einnehme, dann kann es halt einfach sein, dass ich nicht so viel Kraft habe und dass ich dementsprechend halt einfach langsamer bin.
Während die Jugendlichen ihre Kanus ins Wasser lassen und sich auf dem See in Position bringen, macht Trainer Philipp Krämer sein Motorboot los. Er fährt neben den Jugendlichen her, beobachtet ihre Haltung und Technik und ruft ihnen Anweisungen und Tipps zu.
Antonia, vorne Wasser fassen, kein Luft zurück, geh vorne sofort ran. Judith, den Ellenbogen nicht zu hoch, Schultern raufbringen, Kraft von oben. Levke, immerhin das Paddel aus dem Wasser raus, du bremst dich aus. Johann, vorne am Wasser, aktiver Fußstützeneinsatz, gegenkommt. Lotti, bring mal ein bisschen Bums von oben, Kraft nach unten.
Aerodynamik ist im Kanurennsport fast egal, aber nicht ganz. Wenn es zu windig wird, zieht Judith Mühlenkamp sich und ihrem Boot ein besonderes Kleidungsstück an. Oben sitzt es wie eine Hose mit hohem Bund, eng um ihre Taille. Dann wird es nach unten breiter wie ein Rock, der sich über die Oberfläche des Boots an der Stelle ausbreitet, wo die Öffnung zum Einsteigen liegt. So sind Athletin und Boot wie verbunden. Man nennt es Spritzdecke.
Die macht man sich ums Boot herum. Einerseits halt, damit es wärmer ist, aber andererseits auch, damit man halt einfach weniger Luftwiderstand hat, zum Beispiel wenn es sehr windig ist. Dann hat man die Spritzdecke drüber, damit nicht so viel Wind ins Boot kommt, weil das macht natürlich auch langsamer. Und mit der Spritzdecke wird das dann so ein bisschen abgeprallt und verhindert. Dadurch ist man halt aerodynamischer. Also ich ziehe das so an und dann mache ich das hinten drüber, hinten über die Luke drüber und vorne über die Luke drüber. Und dadurch bin ich halt sozusagen windgeschützt innerhalb des Bootes.
Boote und Paddel sind beim Kanurennsport so geformt, dass sie möglichst wenig Wasser verwirbeln. Wenig Wirbel. Das ist auch das Geheimnis beim Kraulschwimmen. Beim Kraulen liegt der Körper flach und bietet dem Wasser wenig Fläche, an der es reiben, wirbeln und bremsen kann. Außerdem ist das Atmen günstiger, sagt der Bochumer Physiker Professor Andreas Wieck.
Beim Kraulschwimmen machen sie das seitlich, verkippen den Kopf nur und legen sozusagen den Mund gerade in den, ich will nicht sagen Windschatten, in den Wasserschatten sozusagen vom Kopf. Und damit heben sie den Kopf weniger weit raus und vor allem den Oberkörper weniger weit raus als beim Brustschwimmen.
Und Körperteile, die aus dem Wasser herausragen, kosten Energie.
Man macht also Wellen, man macht Oberflächenwellen, da wo der Kopf rauskommt. Und diese Wellen tragen ganz einfach Energie davon. Und darum ist jedes Rauskommen aus dem Wasser immer energetisch ungünstig.
Das wissen auch Schwimmprofis. Deshalb schreiben die Regeln beim Brustschwimmen vor, nach der Unterwasserwende am Ende der Bahn darf man höchstens 15 Meter weit unter Wasser bleiben, weil man hier schneller ist als an der Oberfläche. Auch als Amateur kann man sich hier also abgucken, je weniger man beim Schwimmen aus dem Wasser kommt, desto besser. Für ein schnelles Vorwärtskommen, im Wasser wie an der Luft, ist es wichtig, stromlinienförmig zu sein. Fische und Meeressäuger wie Robben oder Wale besitzen eine stromlinienförmige Gestalt. Der Mensch jedoch wäre ein schlechter Fisch mit seinen abstehenden Gliedmaßen und Ohren. Mit einer schönen Glatze kann man da allerdings einiges wettmachen. Deshalb tragen Profis beim Schwimmen Badekappen. Auch die Industrie hat sich das Prinzip abgeguckt. Große Schiffe haben unter Wasser vorne am Bug keine spitze Kante mehr, sondern eine wulstige, abgerundete Nase. Andreas Wieck erklärt.
Ist eigentlich nicht so sehr logisch, weil man sich denkt, ein spitzes Objekt schneidet sich besser ins Wasser rein. Aber ein spitzes Objekt verdrängt damit das Wasser seitlich. Das kostet offensichtlich mehr Reibungsarbeit als ein rundes Objekt.
Das gilt nicht nur für Schiffe, sondern auch für Autos. Aber beim Rennsport braucht man nicht nur eine windschlüpfrige Form, sondern auch besonders gute Bodenhaftung. Windingenieur Frank Kemper arbeitet an der RWTH Aachen an einem Rennwagen, zusammen mit dem studentischen Rennsportteam.
Für die ist zum Beispiel ganz entscheidend, das war mir so ein bisschen neu, gar nicht so sehr, wie das jetzt für mich als Radsportler interessant ist, dass ich auf der Geraden mit möglichst wenig Kraft möglichst schnell unterwegs bin. Für die war zum Beispiel besonders interessant, dass man, wenn man eine starke Kurve fährt, dass man dann die mit möglichst hoher Geschwindigkeit fahren kann und dabei die Räder nicht abheben. Ja, da muss also hinten Anpressdruck auf die Hinterachse kommen. Und das ist auch ein aerodynamisches Thema. Da muss ich halt hinten den Flügel, den Spoiler, den es an den Fahrzeugen gibt, so einstellen, dass ich dann einen entsprechenden Druck produzieren kann und damit die Kurvengeschwindigkeit erhöhe. Das ist quasi eine umgekehrte Tragflügelwirkung, wie man das im Flugzeug hat. Ja, da benutzt man die Tragflügel, damit man vom Boden abgehoben wird. Das erreicht man durch eine bestimmte aerodynamische Form des Flügelprofils. Und im Motorsport, eben jetzt für diesen Anwendungsfall zumindest, ist das so, da ist die Flügelkonfiguration gerade so gemacht, dass ich eben eine nach unten gerichtete Kraft bekomme, die mir einen Anpressdruck gewährleistet. Und dann die Traktion, die bei Kurvenfahrt dann erforderlich ist, eben verbessert.
Widerstand und Reibung reduzieren. Darum geht es immer da, wo man schnell sein will, ob beim Schwimmen im Wasser oder beim Radfahren an der Luft. Ein Fahrrad macht hier rund ein Viertel des gesamten Luftwiderstands aus. Für den Rest, für 75-80% des Widerstands, sorgt der Mensch auf dem Rad. Um sehr schnell zu fahren, muss man nicht nur stark und ausdauernd treten, sondern sich auch klein machen. Wie wir schon zu Beginn dieser Das-Wissen-Folge gehört haben, bei Triathletin Ina Herrmann. Schon bei ihr als Freizeitsportlerin spielt Haltung eine Rolle, sagt Windingenieur Frank Kemper.
Also die Haltung macht sehr, sehr viel aus. So eine aufrechte Haltung im Vergleich zu einer wirklich aerodynamischen Position, da kann ich ca. 50% im Windwiderstand auch einsparen.
Wirklich wichtig wird es im Profibereich. Da lohnt es sich, eine solche Haltung zu trainieren. Auch wenn es harte Arbeit ist.
Wie tief der Lenker ist, beziehungsweise wie eng der Hüftwinkel wird, ich finde, das merkt man immer stark in den Gesäßmuskeln. Also da ist dann halt mehr Spannung drauf.
Das berichtet die Radrennfahrerin Mieke Kröger. Sie ist Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin.
Manchmal ist das auch so, dass die Blutversorgung in den Beinen dann nicht mehr so gut ist, wenn der Sitzwinkel, also der Winkel zwischen Bein und Oberkörper, zu eng ist. Es gibt sehr schnelle Positionen, die sehr anstrengend für die Oberarme sind zum Beispiel. Wenn man weit nach vorne gerückt ist, da muss man sehr viel in den Schultern halten. Ja, finde ich auch schwierig. Ich sitze auch gern komfortabel und schnell.
Im Spitzensport sind es individuelle Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob man ein paar Prozent mehr Leistung an die Luft verliert oder sie umsetzen kann in Geschwindigkeit. Ein einheitliches Erfolgsrezept für alle gibt es nicht.
Man kann einstellen, wie breit die Arme auseinander sind, wie der Winkel der Unterarme ist, wie man seine Hände hält, wo der Kopf platziert ist, ob man den oben hat, ob man den unten hat und nur auf die Straße guckt, wo man auch sehr vorsichtig sein sollte. Und auch, was man für Klamotten trägt, ob man das Trikot offen hat oder geschlossen.
Im Hochleistungssport spielt es sogar eine Rolle, wo beim Rennanzug die Nähte sitzen. Wenn Mieke Kröger eine Kleinigkeit optimieren möchte, muss sie auf die Radrennbahn zum Test.
Man hat ein Setup, damit fährt man 8 bis 10 oder 12 Runden. Das kommt ein bisschen drauf an, wie gleichmäßig man fahren kann. Je gleichmäßiger, desto besser für den Test und je gleichmäßiger, desto weniger Runden muss man fahren. Man fährt halt dann diese 8 bis 12 Runden auf Renngeschwindigkeit. Es ist auch anstrengend. Und wiederholt das Ganze dann nochmal, dass man 2 Tests mit einem Setup hat. Dann lädt man die Daten runter oder es geht über eine App, da gibt es verschiedene Systeme. Im Grunde schaut man sich an, wie viel km/h bin ich gefahren und welche Leistung musste ich erbringen in Watt. Und dann ändert man was am Setup, an der Position oder am Helm, an der Kleidung, an der Haltung und wiederholt den Test und schaut, ob sich da was getan hat. Wenn man die gleiche Geschwindigkeit fahren konnte mit weniger Leistung, dann kann man sagen, die Position ist schneller. Und so testet man sich von Test zu Test und versucht halt, das schnellste Setup zu finden.
Sein Fahrrad und seine Haltung aerodynamisch zu optimieren, bringt für die Fahrt zum Brötchenholen wenig. Erst ab einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde macht sich Luftwiderstand krass bemerkbar. Darunter ist die größte Bremse der Rollwiderstand der Reifen, sagt Entwicklungsingenieur Robert Kessler aus Berlin.
Der Widerstandswert oder Beiwert, der wächst exponentiell mit der Geschwindigkeit, das heißt bergauf, wo ich nur, auch wenn es richtig schnell ist, nur 20, 30 km/h fahre, da hat die Aerodynamik dann doch eine untergeordnete Rolle im Verhältnis zum Gewicht, was man halt den Berg mit hochschleppt.
Das heißt, bevor man sich als Amateur die Beine rasiert oder sich ein windschnittiges Profifahrrad kauft, ist manchmal mehr gewonnen, wenn man einfach 2 Kilo abnimmt und die Reifen vernünftig aufpumpt. Bei Profis ist das anders. Ihre Rennräder sind bis ins kleinste Detail aerodynamisch ausgeklügelt. Wie viel können Ingenieure wie Robert Kessler durch geschicktes, windschnittiges Design überhaupt noch gewinnen?
Das kann ich Ihnen sagen, wenn ich das nächste Fahrrad fertig gebaut habe. Ich hoffe natürlich auf viel, aber das ist wirklich, es wäre schön, wenn man 2-3% rausholen kann. Das wäre schon wirklich extrem viel.
Das Wissen.
Wie Athleten Wind und Wasser austricksen. Physik im Sport. Autor und Sprecher Aeneas Roch. Redaktion Charlotte Grieser. Und wenn du dich für technische Entwicklungen im Sport interessierst, ist vielleicht auch diese Das Wissen-Folge für dich interessant. Wie KI den Sport verändert. Mehr Leistung, weniger Fairness. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.